In meiner Wahrnehmung ist es wichtig, dass eben Jungs sich äußern können, auch Mädchen sich äußern können und dass sie in einen Dialog kommen. Dass sie auch eine Meinung mal sagen können, dass sie ihr Gefühl sagen können, dass sie können sagen, warum fasziniert sie das so. Und da erlebe ich eben auch die Jugendlichen, dass sie sehr ehrlich sein können, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt und nicht gerade eine Beurteilung macht von dem, was sie sagen.
Ja, und damit eng verbunden bei den Jugendlichen, so der Durbrenner bin ich normal. Ist das normal, wo ich mich danach sehne, so wie ich mich fühle? Und durch die digitalen Medien, die Inhalte, ganz viel mehr nochmal Eindrücke an, wo ist jetzt da mein Orientierungspunkt? Wo fühle ich mich vielleicht gesehen, angesprochen? Oder wo habe ich das Gefühl, oh, bei mir ist es ganz anders?
Digitale Medien und Sexualität. Jetzt im Resonanzraum Bildung. Ein Podcast der PR Zürich. Zu Gast Lukas Geiser und Bettina Roth, beides Dozierende an der PR Zürich. Moderation Wiltrud Weidinger.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute geht es um digitale Medien und Sexualität bei Jugendlichen. Wie beeinflussen Social Media, Games und künstliche Intelligenz die sexuelle Entwicklung junger Menschen? Welche Verantwortung tragen Schulen und welche Kompetenzen brauchen Jugendliche heute, um sich in der digitalen Welt sicher und selbstbestimmt zu bewegen? Zu Gast heute begrüße ich Lukas Geiser und Bettina Roth von der Pädagogischen Hochschule Zürich im Studio. Herzlich willkommen. Lukas Geiser ist Dozent für Sexualpädagogik und Fachkoordinator in der Gesundheitsförderung und Prävention auf Sekundarstufe 1. Bettina Roth ist in der Ausbildung tätig in den Bereichen Sexualpädagogik, Gesundheitsförderung und Prävention. Schön, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen. Wir beleuchten jetzt gemeinsam aktuelle Themen rund um digitale Medien und Sexualität mit dem Blick auf Prävention und die Stärkung junger Menschen. Gleich zu Beginn an Sie beide. Sie sind ja beide unterwegs mit dem Thema Sexualpädagogik. Gibt es denn eine aktuelle Anekdote, die Ihnen so jetzt gerade einfällt, die Sie gern teilen möchten hier?
Ja, wir arbeiten unterschiedlich in unterschiedlichen Gruppen. Ich arbeite auch mit Schülern und Schülerinnen. Und letzthin habe ich mit der zweiten Sek gearbeitet und wir haben da so Fragen diskutiert, wie zum Beispiel, was ist Hodenkrebs oder gibt es Hodenkrebs? Und dann hat einer von den Jungs gesagt, ja, ich weiß etwas drüber und so. Ja, das ist so zwischen 20 und 25, das betrifft Jugendliche schon und so, man muss das untersuchen und so, man muss da die Hoden untersuchen. Und dann habe ich nachgefragt und gesagt, ja, wow, woher weißt du denn das? Und dann hat er gesagt, ah, ja, das ist jetzt gerade auf Insta, habe ich gerade einen Kanal zufällig getroffen, wo das etwas drüber war, hat mich gerade so interessiert. Und ich habe dann gefragt, ja, ist denn das in einer Aufklärung? Und er hat gesagt, nein, das ist einfach zufällig. Also, total interessant und die Jugendlichen, die purzeln über Insta, über so Themen, aber sie kennen oft eben keine Aufklärungsseiten, weil sie nicht ganz spezifisch nach dem suchen.
Sehr interessant. Frau Roth, haben Sie ähnliche Beispiele oder auch so eine Erfahrung?
Mir ist noch so eine lebhafte Situation in Erinnerung, wo wir in einer zweiten Oberstufe, gerade vor 2 Wochen, über das Thema Flirten diskutiert haben. Also wie kommt man miteinander in Kontakt, was kann gelingend sein oder dazu beitragen, dass es gelingend ist. Und dann ist so eine Diskussion entbrannt, sehr konstruktiv, sehr engagiert. Ist es okay, sehr schnell nach dem Snap zu fragen, also nach dem Kontakt voneinander auf Snapchat? Und die einen hatten so vertreten, ja, aber hey, wir sind doch die Jugendlichen von heute, das gehört doch dazu, das ist einfach das Zeichen von Interesse. Und andere haben gefunden, hey, aber das geht mir zu schnell, wenn das gerade gefragt wird. Und das war sehr eindrücklich, gewesen, so in dieser Diskussion, also die unterschiedlichen Positionen zu hören und wie, ja, auch bereichernd das so ist, wenn Sie über diese Themen auch im Gespräch sind miteinander.
Das ist sehr interessant. Sie sind ja beide auch sehr nahe an den Jugendlichen. Also Sie wissen, was sie bewegt und auch welche Unsicherheiten es gibt. Sie haben das schon angesprochen, Herr Geiser. Was sind denn so am häufigsten die Fragestellungen, die Ihnen begegnen in der Arbeit direkt mit den Schulen, direkt mit den Jugendlichen, wenn Sie so Sexualität und Medien einmal ins Auge fassen?
Also oft ist es, wenn man jetzt zu den Lehrpersonen geht, oft ist es auch so ein bisschen eine Unsicherheit, wie soll ich da reagieren, soll ich das ansprechen, soll ich das nicht ansprechen. Und sie haben so die Unsicherheit vom Gefühl, die schauen schon mehr, als ich denke, oder die sehen Sachen, die nicht gut sind, oder? Und dann kommen schnell auch Werthaltungen von Lehrpersonen mit rein. Ja, aber das ist ja nicht gut, oder das müsste doch nicht sein, oder das ist doch gefährlich. Das ist eine Wahrnehmung, die ich mache. Bei den Jugendlichen nehme ich wahr, dass die Jugendlichen oder auch Kinder ein grosses Bedürfnis haben, da die Halbwarten, die da rum sind, auch ein bisschen zurechtzurücken, oder dass sie das auch ein bisschen überkommen, dass man das ein bisschen zurechtrückt, was sie sehen und was sie sich auch vorstellen, wie könnte dann Sex sein.
Ja, also wirklich so, ja, die Fantasie, die dadurch auch natürlich angeregt wird. Impulse für Vorstellungen, wie könnte das sein? Sie nicken, Frau Roth, haben Sie ähnliche Erfahrungen?
Ja, und damit wirklich eng verbunden bei den Jugendlichen, so der Durbrenner, würde ich sagen, bin ich normal? Ist das normal, wo ich mich danach sehne, so wie ich mich fühle? Und durch die digitalen Medien, die Inhalte natürlich ganz viel mehr nochmal Eindrücke an, wo ist jetzt da mein Orientierungspunkt? Wo fühle ich mich vielleicht gesehen, angesprochen? Oder wo habe ich das Gefühl, oh, bei mir ist es ganz anders? Und das betrifft, denke ich, oft die Fragen, auch bei Lehrpersonen, wo es eben nicht einfach eindeutige Antworten gibt, sondern die Mehrdeutigkeit. Also dort, wo es nicht um die klassischen Wissensfragen geht, sondern verschiedene Haltungen, Positionen. Und wie gehe ich da in Dialog mit den Jugendlichen? Wie halte ich auch den Raum offen für Dialog mit unterschiedlichen Meinungen, Erfahrungen, Haltungen? Das ist etwas, wo manchmal auch an uns herangetragen wird. Wie gelingt das?
Jetzt haben ja diese digitalen Medien oder alle diese ganzen digitalen Räume auch eine unglaubliche Kraft, oder? Also einen unglaublichen Einfluss auf, wie nehme ich mich wahr? Sie haben das schon gesagt, Frau Roth, auch wie nehme ich meinen Körper wahr? Was ist mein Rollenverständnis und so weiter? Können Sie das so umschreiben mal, wie überhaupt diese ganzen Social-Media-Plattformen, sei das TikTok, Instagram oder auch Snapchats, das beeinflussen bei Jugendlichen, Haltungen, Normvorstellungen? Gibt es da auch Trends, die man beobachten kann?
Also man sollte ja ein bisschen aufpassen, oder? Dass man nicht sagt, ja, das ist eine Gefahr oder die beeinflussen dann die Jugendlichen, sondern dass man von Wirkungspotenzial ausgeht, oder? Dass man auch kann heranschauen und sagen, welche Jugendlichen oder welche Kinder sind vulnerabler, oder? Also haben wirklich auch, springen auf Sachen mehr an, wo dann die Wirkungspotenziale auch wirken, im Zusammenhang mit dem Körperbild, im Zusammenhang mit Vorstellungen, so muss es dann sein, im Zusammenhang mit Rollenbildern, auch mit hegemonialen Rollenbildern. Und je mehr natürlich Jugendliche können reflektieren über das, was sie sehen und sagen, nein, das stimmt sowieso nicht, dass ich das sehe, das ist total fake, und gleichzeitig aber auch das können beschreiben, was denn das damit gemeint ist, dann ist das hilfreich. Und darum kann man nicht einfach sagen, es beeinflusst einfach die Jugendlichen extrem, sondern man muss es differenzierter anschauen. Wirkungspotenzial.
Und auch die Fähigkeit der kritischen Wahrnehmung schulen oder den Unterschied, Sie haben es angesprochen, zwischen Real News oder Fake News. KI wahrscheinlich spielt auch hier mit, Deepfakes zu erkennen und so weiter. Wie kann man diesen Umgang mit den KI-Tools schulen oder vielleicht einmal überhaupt beschreiben? Also was macht das mit den Jugendlichen?
Ja, die Geschichte mit der künstlichen Intelligenz tut wirklich nochmal so ein völlig neues Lern- und Erlebnisfeld auf, wo einerseits ja noch sehr wenig reguliert ist und auch für uns Erwachsene sehr neu. Und das kann eine Herausforderung sein oder bietet Chancen und Risiken. Eben, Sie haben angesprochen, die Risiken mit künstlich veränderten, generierten Bildern, die eben auch sexuell sein können, pornografisch sein, wo sicher viel Missbrauchspotenzial herum ist. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt an KI-Tools denken, zum Beispiel Chat-Funktionen, die Jugendliche zum Beispiel nutzen können, um Fragen zu stellen. Fragen, die allenfalls sie sich nicht getrauen, zu anderen Bezugspersonen zu gehen, Lehrpersonen, Erziehungsberechtigten oder vielleicht einfach gerade das zur Verfügung steht. Da gibt es interessante Studien mittlerweile, wo man bis jetzt, Stand jetzt, heute, kann sagen, man hat eine erstaunlich hohe Qualität bei den Antworten, die zum Beispiel über ChatGPT da zum Tragen kommt, wo man merkt, das ist qualitativ eigentlich eine gute Geschichte und kann durchaus vielleicht auch ein niederschwelliger Zugang sein, zu Informationen zu kommen. Und gleichzeitig die Medienkompetenz, die es bedingt, das nicht einfach unkritisch zu übernehmen, das nicht aus den Augen zu lassen. Und wir versuchen das eigentlich proaktiv auch im Unterricht so aufzunehmen, dass wir teilweise Fragen, die die Jugendlichen stellen, wirklich mit ihnen oder sie lassen, mit künstlicher Intelligenz beantworten und dann auch die Antworten kritisch reflektieren. Und das machen wir gute Erfahrungen damit.
Spannend. Was sind denn das für Fragen?
Sie müssen ja auch können lernen, gut prompten. Also ja. Man kann sagen, eigentlich im Kontext von Sexualität muss man auch gut können prompten unterdessen. Also gute Fragen stellen, wo mir eine Antwort liefern, wo mir etwas dienen. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Jugendlichen auch haben. Und es ist noch interessant als Beispiel. Ich habe Fragen bekommen von Jugendlichen, die haben ganz viele verschiedene Fragen gestellt über die Grösse vom Penis. Das ist ganz eine häufige Frage unter Jungs, oder? Ist dann meine Grösse normal und wie ist der Durchschnitt? Und ich habe dann KI zu Hilfe genommen und gesagt, ich habe mal KI gefragt, was denn die so im Durchschnitt sagen. Und jetzt müssen wir aber schauen, ist das, sagen dann andere Medien oder andere Zugänge das Gleiche oder etwas anderes. Und diese Kompetenz, die bringt Jugendlichen viel. Aha. Auch, dass sie wissen, sie dürfen in diesem Kontext fragen. Ja.
Und bedingt aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Offenheit für den Dialog von Seiten der Lehrpersonen, oder? Mhm. Und, oder all jenen, die jetzt im Unterricht oder die so etwas eben gemeinsam mit den Jugendlichen machen, ja. Jetzt gibt es ja auch Phänomene, von denen man auch hört und liest, Stichwort Sexting zum Beispiel, oder? Also damit bezeichnet man ja das Verhalten, sexuell eindeutige Nachrichten, Fotos oder Videos per mobiles Messaging zu verschicken. Ist das etwas, was die Jugendlichen sehr beschäftigt aus Ihrer Erfahrung? Oder wie gehen die in der Praxis auch damit um?
Ja, wir haben gerade Zahlen einmal kurz nachgeschaut. Es gibt ja die James-Studie von der ZHW. Und dort ist es noch interessant, dass man sagen kann, natürlich ist es ein Thema, aber dort sind die Zahlen relativ tief. Also wer hat das schon selber von sich verschickt? Und die Frage ist aber schon, eben, wie frei kann man auch antworten auf so eine Frage? Und bei der Frage, bist du schon mal aufgefordert worden, um so etwas von dir zu schicken, dort sind Zahlen deutlich höher. Ja. Also es ist sicher etwas, was wir im Gespräch mit den Jugendlichen erleben, dass sie die meisten in irgendeiner Form schon mal konfrontiert sind. Sie haben entweder davon gehört oder haben selber eben schon erlebt, dass insbesondere dann das Missbräuchliche, der missbräuchliche Umgang mit so Nachrichten das Thema war. Also das ist ja noch wichtig zu differenzieren. Sexting als eigentlich eine einvernehmliche Praxis, Austausch von erotischen, intimen Inhalten, Nachrichten und dann ganz klar zu trennen von dort, wo Missbrauch damit betrieben wird.
Ja, es sind wahrscheinlich auch rechtliche Herausforderungen, die damit verknüpft sind, abseits der ganzen pädagogischen Fragen, oder? Also was darf man, was ist vielleicht auch meine Aufgabe als Lehrperson, wenn ich damit konfrontiert bin, wenn ich das überhaupt merke? Vieles geht vielleicht ja auch an mir vorüber, oder? Ich bin ja nicht in jedem Chat Mitglied.
Ja, natürlich. Ich muss ja auch nicht alles wissen. Ja. Aber was ich muss wissen, ist ja auch, dass so Sachen wie Sexting, das ist eigentlich auch ein entwicklungsbiologischer Aspekt. Also die Jugendlichen suchen nach Referenzen. Sie schauen, wie kann ich mich entwickeln? Wer bin ich? Also die ganze Persönlichkeitsbildung, wo ja Sexting auch ein Teil kann sein zur sexuellen Sozialisation. Und der Missbrauch, oder auch zu merken, wo ist denn die Grenze, wo ist denn das Missbräuchliche, das müssen wir ja im Lebenslauf lernen, oder? Wir müssen das als Jugendliche lernen, und das ist auch eine Entwicklungsaufgabe, oder? Nämlich zu merken, wo bin ich fair mit anderen Menschen, wie tue ich Beziehungen knüpfen, wie tue ich sie beenden, tue ich nicht bashen, also wirklich die Ebene, die auch reinkommt, und gleichzeitig geht es wirklich darum, dass die Jugendlichen aber auch die rechtliche Situation kennen. Meine Wahrnehmung ist, dass Lehrpersonen über die vielen Jahre nicht viel Wissen haben über das Recht in Bezug auf Pornografie oder in Bezug auf Sexting.
Mhm. Inwiefern würden Sie das sagen?
Dass viele Erwachsene auch nicht genau wissen, wie ist die rechtliche Situation. Was dürfen jetzt Jugendliche mit 14 oder mit 13 Pornos schauen oder nicht? Dürfen wir es jetzt weiterschicken? Und was dürfen wir weiterschicken und was nicht? Was ist strafbar? Die Unsicherheit, die ist gross. Ja,
also Aufklärung eigentlich als Notwendigkeit, auch bei den Lehrpersonen, oder?
Jetzt nicht nur ja, bei den natürlich. Jugendlichen. Also bei genau. Erwachsenen. Wie sollen denn Jugendliche die rechtliche Situation kennen, wenn die Erwachsenen es nicht mehr haben?
Ja. Sie haben das jetzt schon angesprochen, Herr Geiser, Pornografie. Wie ist denn das? Also gibt es Unterschiede, wer pornografische Inhalte konsumiert, jetzt zum Beispiel unter den Geschlechtern? Gibt es da Trends oder auch ist das Thema an den Schulen überhaupt? Poppt das auf, jetzt zum Beispiel im Unterricht? Oder wird das von den Jugendlichen herangetragen an Sie als Frage?
Die speziellste Situation oder die witzigste Situation ist eigentlich die, wenn ich in einer vierten Klasse, bei den kleinen Viertklässlern, bei fünf- oder sechsklässlern sitze und wir reden, dass es das Wort Porno gibt, dass sich dann auch Kinder so gegenseitig anschauen und ein bisschen kichern. Also mein anekdotisches Wissen, oder? Das ist ja immer auch anekdotisch, wenn ich wahrnehme, aha, ja, die haben schon Sachen gesehen. Und das heisst, dass Kinder ja auch mit dem, dass sie mit dem konfrontiert sind. Und viel früher, als wir meinen. Aber bei weitem nicht alle. Und wenn man Studien anschaut, sind das, sagt man eigentlich, da hat es auch einen Unterschied, Mädchen, Buben. Darum sind wir auch zu zweit, weil es verschiedene Perspektiven auch können sein. 52% von den Jungs in der neuen James-Studie sagen, ja, ich habe das schon mal gesehen. Das ist aber auch eine Annäherung, oder? Vor über 10 Jahren hat man im Kanton Zürich eine Studie gemacht, wo es 94% waren. Und einfach auch interessant, das ist eine Annäherung mit so Studien, wo man nicht einfach sagen darf, es ist dann so. Sondern die soziale Erwartbarkeit muss man extrem beachten.
Habe ich Sie richtig verstanden? Sie machen das immer zu zweit, also um auch beide Geschlechter vertreten zu haben in Ansprache von den Jugendlichen.
Genau, wir sind das Zweite in der Klasse. Wir machen eigentlich einen grössten Teil zusammen oder auch mal in der Halbklasse. Das ermöglicht es einfach eben, mehr in Dialog zu kommen, weniger frontal zu unterrichten. Und es gibt Sequenzen, wo wir die Erfahrungen gemacht haben, dass sich in geschlechtergetrennten Gruppen auch noch mal andere Gespräche ergeben. Und dort ist schon auch eine Erfahrung, dass bei den Jungs, so das, wo du, Lukas, einmal berichtest, dass teilweise eher noch proaktiv auch das Thema Pornografie mal kann aufkommen oder ins Gespräch gebracht wird. Und bei den Mädchen ist das sehr oft nicht so das Thema, dass das von innen her so aufkommt, eher noch. Ich nehme da wieder Bezug auf eben zum Beispiel in der 4. Klasse. Also wenn jugendliche Kinder noch jünger sind, weil es dann vielleicht noch so etwas ist, was sie auch gar noch nicht so genau einordnen können. Ja. Was ist das genau? Sonst ist vielleicht mit viel Ekel, Irritation, Aufgeregtheit verbunden, dass dort sie sich noch eher auch vielleicht getrauen, das auch so ins Gespräch zu bringen.
Mhm. Weil das noch gar nicht so behaftet ist mit Hemmungen oder mit dem, ja, dass man eben nicht darüber spricht. Ja. Mhm. Ja, interessant.
Darum ist es auch so, dass wir da zu zweit sind. Ja. Es gibt so auch wieder verschiedene Perspektiven, mehrperspektivische Betrachtungsweise in dem Spektrum von Geschlecht ist ja so etwas Wichtiges, oder? Und darum nicht einfach auch in so einem Podcast nur eine Stimme, eine männliche oder eine weibliche oder vielleicht auch eine non-binäre Stimme.
Ja. Ist das auch im Studium für Lehrpersonen so, dass sie zu zweit zum Beispiel diese Themen dann bearbeiten mit Studierenden?
Es gibt auf der 6. Stufe in der Seminarwoche eine Sequenz, wo es aber eher um das Thema Körper geht, wo wir aber auch bewusst einmal in geschlechtergetrennten Gruppen arbeiten und das natürlich dann auch kritisch reflektieren mit den Studierenden. Was macht das, die Sequenz in der geschlechtergetrennten Gruppe? Wo sind Chancen, wo sind Stolpersteine? Was bedeutet das auch im Hinblick auf Vielfalt, auf Queerness? Was muss man beachten, dass das auch passende Räume dann sind? Ja. Dort gibt es das, dass wir das wirklich mit den Studierenden auch so diskutieren.
Mhm. Herr Geiser, Sie haben ja vorher auch angesprochen, dass aus der Perspektive der Jungs oder die Fragen, die aus der Perspektive der männlichen Jugendlichen auch kommen, hat ja auch immer mit Rollenbildern zu tun oder mit Rollenbildern von Männlichkeit, die ja teilweise vielleicht auch ins Wanken gerät, die traditionelle. Und dagegen scheint derzeit auch Widerstand aufzukommen. Also es gibt Influencer, wie jetzt zum Beispiel Andrew Tate, die sehr sexistische Rollenmuster auch propagieren. Und es gibt natürlich auch Jugendliche, die sich vielleicht diesen Haltungen annähern oder vielleicht auch fasziniert davon sind oder sich mit ihnen identifizieren wollen und so weiter. Was kann man jetzt in der Schule machen als Lehrperson oder vielleicht auch als Schule als Ganzes, um einen, wie soll man sagen, vielleicht konstruktiven Diskurs zu solchen Themen oder zu diesem Thema in Gang zu bringen? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen Ihrerseits oder Hinweise, Rezepte? Vielleicht gibt es ja wahrscheinlich keine, oder weil es ist überall anders. Aber ja, was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Also Jugendliche springen ja an, auch auf die ganz statischen oder ganz auch hegemonialen Bilder von Männlichkeit im Moment. Das ist ein grosses Thema, auch wer bin ich als männliche Person. Und das ist eine Herausforderung und zeigt ja auch, dass wir merken, okay, wir müssen uns auch mit dem Thema Männlichkeit auseinandersetzen in der Gesellschaft. Nicht nur mit feministischen Perspektiven, sondern auch, was heisst denn das eigentlich heute? Eine männliche Haltung zu nehmen. Und in meiner Wahrnehmung ist es wichtig, dass eben Jungs sich äußern können. Oder auch Mädchen sich äußern können. Und dass sie in einen Dialog kommen. Dass sie auch eine Meinung mal sagen können. Dass sie ihr Gefühl sagen können. Dass sie sagen können, warum fasziniert sie das so. Und da erlebe ich eben auch die Jugendlichen, dass sie sehr ehrlich sein können, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt und nicht gerade eine Beurteilung macht von dem, was sie sagen. Und das hilft, wenn schon nur einfach kann berichtet werden, was man denkt und wie man sich fühlt.
Ohne gleich zu urteilen, ohne gleich zu werten. Ja. Gibt es denn auch Jugendliche, die zum Beispiel jetzt in Bezug auf sexuelle Inhalte süchtig sind nach diesen digitalen Medien? Gibt es da Befunde, Forschungen vielleicht oder Daten? Oder gibt es Jugendliche, die sich vielleicht nur in diese virtuelle Welt auch flüchten, um Beziehungen zum Beispiel erleben zu können, die natürlich ganz anderer Natur sind als im realen Leben?
Also im Kontext von der Schule ist das eigentlich etwas sehr verschwindend Kleines, dass wirklich Jugendliche so eine Problematik entwickeln. Das wird es geben, wir sind jetzt keine Zahlen dazu bekannt. Meine Beobachtung ist manchmal, dass so die Begrifflichkeit von Sucht ein bisschen vorschnell genutzt wird. Also, dass es nicht unbedingt ist, dass die Diagnosekriterien erfüllt werden, aber dass es vielleicht Hinweise auf eine problematische Nutzung gibt. Und nur weil es sozusagen noch nicht oder nicht eine Sucht ist, heisst nicht, dass auch ernsthaft muss angeschaut werden. Und ich denke, dort ist es wie bei vielem wichtig, dass man schaut, was ist die Symptomatik, also was zeigt sich, aber was ist dahinter? Ja. Also wo fühlen die Jugendlichen sich vielleicht offline nicht gesehen? Wo haben sie Belastungen? Was fehlt ihnen offline? Also das Thema psychische Gesundheit. Und wo bietet dann der digitale Raum einfach ganz viele Möglichkeiten, sich auch von gewissen Gefühlen ein bisschen zu betäuben, sich abzulenken. Ja, wenn die Sachen vielleicht auch nicht gelingend sind, offline. Und ich denke, das ist der zentrale Ansatzpunkt auch in der Schule. Also zu schauen, wie geht es unseren SchülerInnen auch losgelöst, einfach nur von der schulischen Leistung.
Ja. Jetzt könnte man natürlich ganz böse sagen, ist das Aufgabe der Schule, das alles zu machen, oder? Also auch vor allem im Hinblick auf die digitalen Inhalte, aber auch in Bezug auf vielleicht die heutige Sexualaufklärung. Herr Geiser, Sie sind ja viel unterwegs in den Schulen. Was ist Ihre Erfahrung oder Ihre Position noch dazu? Welche Rolle hat denn die Schule bei der heutigen Sexualaufklärung? Oder anders gefragt, vielleicht müsste man, Sie haben es schon angeschnitten, mehr vielleicht auch noch auf das Thema Medienkompetenz, Aufklärungskompetenz und so weiter setzen. Wie sehen Sie das?
Seit vielen Jahren geht es eigentlich darum, Sexualpädagogik und Medienpädagogik miteinander zu verknüpfen. Das bedeutet eigentlich, dass man in der Schule eben auch etwas machen kann. Man denkt immer, ja, die Schule ist eigentlich ein freier Raum, wo Sexualität gar kein Thema ist. Das Thema Sexualität macht nicht bei den Schulhaustüren Halt, sondern man ist im Unterrichtsraum. Die Menschen sind anwesend, sie beschäftigen sich mit Lebensfragen. Und in der Schule ist es gerade auch möglich, einen Diskurs zu führen über Themen wie zum Beispiel sexualisierte Gewalt. Oder? Dass auch dass Schülerinnen sich Gedanken machen können, auch in gemischten Gruppen, über Themen wie zum Beispiel Bodyshaming. Oder? Wo auch in das hineingeht. Und wenn die Schule auch die Möglichkeit hat, in einen Austausch zu gehen, dort, wo vielleicht auch Eltern überfordert sind, gerade auch in einer Sekundarstufe, wo Eltern auch den Zugang vielleicht gar nicht mehr so haben, kann die Schule eine Rolle übernehmen. Und gleichzeitig ist ja in der Primarstufe das extrem wichtig, dass der Boden gelegt wird, dass überhaupt über Themen geredet werden können, die einem fürs Leben dienen. Das sind die überfachlichen Kompetenzen.
Ja, das ist natürlich auch eine andere Qualität, in einer Gruppe mit Gleichaltrigen auch die Möglichkeit zu haben, über solche Themen zu sprechen, als vielleicht nur mit den Eltern. Richtig. Aber was könnte man jetzt Eltern sagen, die hilflos sind, wie über so etwas gesprochen werden kann, über Sexualität im Internet, ohne dass sie sagen, wir verbieten dir das?
Ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung für fast alle Erziehungsberechtigten. Und einerseits ist schon auch so eine Empfehlung, dass man halt ab Geburt, ab Kleinkindalter über die Themen altersadäquat eben im Gespräch ist. Und dass man mitdenkt, dass nicht einfach im digitalen Raum das vielleicht dann mal ein Thema wird, wenn allenfalls bewusst Pornografie konsumiert wird, sondern dass ganz viele andere Berührungspunkte schon viel früher sein können. Wenn Spiel-Apps zugänglich sind mit Chat-Funktionen, dass es dort kann sein, dass man ungewollt mit sexuellen Inhalten konfrontiert wird. Und dort schon relativ früh, sobald auch der Zugang zu digitalen Medien herum ist, das auch ins Gespräch bringen, ohne dass man da muss ein stündiges Gespräch führen muss, sondern einfach darauf hinweisen, im Internet hat es ganz viele Sachen, die einem begegnen können. Spannendes, Lustiges, aber vielleicht auch Sachen, die einem ein bisschen beängstigend vielleicht Bilder von nackten Menschen oder Leuten, die einem schreiben. Und das ist ganz wichtig, dass du kannst zu uns kommen als Eltern und wir da auch vielleicht können zusammen darüber reden, wenn einem etwas beschäftigt.
Gibt es irgendwie ganz besondere Methoden oder Erfahrungen oder Beispiele, wo Sie sagen, das ist super, das kann wirklich helfen, jetzt in Bezug auf zum Beispiel die Eltern?
Ja, also bei Eltern ist mal ganz grundsätzlich, dass man in der Beziehung ist mit dem Kind. Und Kinder fangen an zu reden, wenn sie Sicherheiten haben, auch in Bezug auf Sexualität. Wenn sie das Gefühl haben, von, da kann ich jetzt glauben, habe ich eine Sicherheit. Und darum ist die Beziehungsgestaltung ist extrem etwas Wichtiges für offene Gespräche. Und das ist auch für Lehrpersonen ja nicht anders. Mhm. Dann, wenn ich mit dem Kind in einer positiven Beziehung unterwegs bin, wenn sie im Dialogischen mit mir unterwegs sind, dann kommen sie auch mit Anliegen, dann kommen sie auch mit Sorgen. Mhm. Und wie können Kinder mit ihren Sorgen, und es kann ja eine Sorge sein, dass sie verunsichert sind, mhm, was jetzt stimmt im Internet und was nicht stimmt, dass wenn Beziehung da ist, dann passiert das. Und das wäre so ganz ein einfaches Beispiel, mhm, mit dem Kind Ausflüge machen, mit dem Kind unterwegs sein, mit dem Kind philosophieren, noch ein bisschen reden nach dem Essen, miteinander essen, nicht einzeln in den Zimmer. Das sind ganz viele so Rituale, die dazu führen, dass man über persönliche Sachen reden kann.
Mhm. Dass auch die nötige Offenheit, auch das nötige Vertrauen und der nötige, ist ja auch ein bisschen ein sicherer Rahmen oder ein geschützter Rahmen, oder wo ich mich dann auch traue, Fragen zu stellen, die ich mich vielleicht sonst nicht trauen würde.
Ja, mir kommt noch so in den Sinn. Manchmal erlebe ich Jugendliche, die ich dann frage, könnt ihr mit euren Eltern darüber reden? Wollt ihr das? Und die manchmal sagen, ja, ich weiss, ich dürfte, aber ich will nicht. Eben in dem Jugendalter, wo sie finden, ah, irgendwie ist mir das zu nahe. Und ich erlebe Eltern am Elternabend, die sagen, ich wäre so gerne so Ansprechperson, aber mein Kind will das nicht. Und dort kann es manchmal auch hilfreich sein. Natürlich, vielleicht gibt es auch im familiären Umfeld noch andere Bezugspersonen. Aber auch, dass man nicht das Kind direkt fragen muss, wie geht es dir damit? Hast du schon das gesehen im Internet oder das erlebt? Sondern, dass es manchmal ein bisschen unbefangener sein kann, einfach ins Gespräch kommen. Du, haben die in deinem Kollegenkreis auch schon das und das Thema gehabt? Oder gibt es auch schon Leute in deinem Umfeld, die verliebt waren? Also, dass es ein bisschen Abstand gibt oder gewissen Jugendlichen auch ein bisschen den Raum gibt, eher vielleicht ins Erzählen zu kommen, wo es nicht gerade muss ums innerste Erleben gehen. Das kann man manchmal auch noch unterstützen.
Ja, das ist ein hilfreicher Tipp. Das haben wir mehrmals auch schon angesprochen, so die Kompetenzen oder den Bedarf, der eigentlich auf der Seite der Lehrpersonen auch liegt. Jetzt bilden wir ja hier an der Pädagogischen Hochschule Zürich auch Lehrpersonen aus. Inwieweit ist denn das Thema in der Ausbildung für Lehrpersonen? Sie sind ja auch vor allem in der Ausbildung tätig, Frau Roth. Wie viel hören denn unsere Studierenden zu dem Thema Sexualpädagogik und digitale Medien, bevor sie Lehrerinnen werden wollen?
Also auf der Sek-Stufe haben wir verpflichtende Wochen, wo wir unsere ganze Woche mit sexualpädagogischen Inhalten auseinandersetzen. Und auch natürlich eben mit dem Thema digitale Medien, auch mit dem Thema sexualisierte Gewalt in Bezug mit digitalen Medien. Das nimmt dort eigentlich einen wichtigen Stellenwert ein. Und in der Primarstufe haben wir ein Wahlmodul, das nach Bedarf so oft durchgeführt wird, wie es nachgefragt wird, wo das wirklich auch Thema ist, altersadäquat, eben auch schon in der Unterstufe, aber dann in der Mittelstufe. Wie kann man einerseits reagieren, wenn vielleicht Vorfälle sind, aber wirklich auch, wie kann man präventiv da ins Gespräch kommen.
Wie werden diese Angebote angenommen von den Studierenden?
Bis jetzt ist unsere Erfahrung, dass das sehr beliebt ist und sie sehr den Praxisbezug schätzen. Ganz viele der Studierenden, die schon in Praktikas unterwegs waren an Schulen oder bereits tätig sind im Schulfeld, kennen die Relevanz von diesen sexualpädagogischen Themen. Und das Modul lebt dann auch sehr von dem.
Also entscheidend ist ja, dass Studierende reflektieren über eigene Werthaltungen, dass sie ihre Rolle als Lehrperson einnehmen können und nicht ihre Rolle als mit ihren eigenen persönlichen Werthaltungen. Und in diesem Modul werden Lebensfragen diskutiert, Haltungsfragen diskutiert. Und das ist eine Mischung zwischen Fachdidaktik, Entwicklungspsychologie, Soziologie und aber auch Berufsethik. Oder? Das heisst, diese vier Elemente müssen miteinander spielen und nicht nur einfach sagen, ja, da haben wir im NMG das Thema Pubertät und das tun wir jetzt so machen, sondern dass das eine reflektierte Arbeit ist im Gesamtkonzept. Auch wie gehe ich denn um, wenn mich Jugendliche oder wenn mich Kinder fragen, haben denn sie auch schon Porno gesehen? Aha. Soll ich dann sagen, soll ich jetzt das sagen oder nicht? Weil dann kommt gerade so die Angst, was sagen die Eltern? Und wenn man über das reflektiert, was gebe ich von mir preis und was gebe ich nicht preis, dann wird das zu einer Professionalisierung vom Thema.
Also weit mehr als, unter Anführungsstrichen, nur Sexualpädagogik, wenn ich Sie richtig verstehe.
Absolut.
Jetzt zum Schluss noch ein Blick in die Kristallkugel. Was denken Sie denn beide, welche Aspekte rund um das ganze Thema Sexualität bei Jugendlichen oder eben auch Kindern werden denn vor allem die Schulen in den nächsten Jahren noch beschäftigen?
Also eine interessante Frage ist ja, die ich auch stelle, mal bei Studierenden, aber auch bei Eltern, hat sich dann das Gefühl in Bezug auf Sexualität bei den Kindern und den Jugendlichen verändert in den letzten 50 Jahren? Und dann sagen ganz viele Eltern oder Lehrpersonen, sagen, ja, die digitalen Medien haben alles verändert. Mhm. Und wenn ich dann nachher zurückfrage und sage, ja, das Gefühl, verliebt sein, das ist sehr gleich. Da hat sich nicht viel verändert. Das, was wir empfinden, das, was wir wahrnehmen, das, was mit uns passiert, wenn wir verliebt sind, wenn wir mit jemandem zusammen sind, wenn Sexualität gelebt wird, das hat sich eigentlich nicht verändert. Und das heisst, dass die Bedürfnisse, wenn wir in die Kristallkugel schauen, wahrscheinlich nicht ändern. Fragen sind gleich, aber sie sind anders gesteuert, sie sind vielleicht direkter, sie werden vielleicht aber auch wieder tabuisierter, gewisse Themen. Und darum ist es ja schwierig zu sagen, ja, Kristallkugel, es ist dann so und so. Was ich würde behaupten, ist, dass eben ganz viele Fragen die nächsten 30 Jahre gleich bleiben.
Sehr interessant.
Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, eben nicht aus den Augen zu verlieren, dass man das Gefühl hat, ja, die haben ja heute so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Das braucht es vielleicht gar nicht mehr so. Eben so die Gelegenheiten, ins Gespräch zu kommen. Und wenn wir schauen, dass wir eben immer noch die gleichen Fragen haben. Man kann auch ein Bravo Dr. Sommer einen Artikel vornehmen von vor 30 Jahren. Es sind auch diese Fragen. Also der Bedarf, im echten Dialog offline zu sein, im Gespräch Haltungen zu spüren, ein Gegenüber zu haben, das ist absolut, denke ich, zentral. Mit, ja, ich denke, KI und all diese Optionen, das werden Herausforderungen sein. Aber der Umgang damit, eben im Dialog bleiben, im Gespräch bleiben, Räume bieten, wo auch die Jugendlichen untereinander in diesen Austausch kommen können, das wird das Zentrale sein, so aus meiner Sicht.
Wir können ja noch über die Risiken reden. Also wir können sagen, oh ja, das ist ja so gleich geblieben. Und gleich ist es wichtig, herzuschauen, wo ich auch ein bisschen Respekt habe davor, dass auch ganz traditionelle, auch patriarchale Rollenbilder wieder eben mehr Platz einnehmen und dass Menschenrechte verdrängt werden und die sexuellen Rechte verdrängt werden. Und das dünkt mich auch im Kontext von Gleichstellung. Ganz entscheidende Faktoren zu beachten, nicht schön zu reden und dort herzuschauen und zu sagen, da müssen wir etwas unternehmen. Da müssen wir etwas machen, damit eben Aussagen, wie Andrew Tate macht, dass die nicht mehr Raum bekommen. Weil das ist nicht gut für uns Menschen, wenn wir gegeneinander arbeiten, sondern wir müssen füreinander arbeiten.
Sehr spannend, das Gespräch mit Ihnen. Sehr gerne würde ich noch lang weiterreden über so viele Themen, die das auch noch beinhalten könnte. Aber ich danke Ihnen herzlich für den Austausch, den wichtigen Austausch zu dem Thema. Die Pädagogische Hochschule Zürich steht auch bereit bei Anfragen von Schulen für Weiterbildungsveranstaltungen. Und zum Thema Gesundheit und Medien bietet die PH Zürich neu auch eine 7-teilige Themenreihe an, die am 1. September 2025 startet. Der erste Anlass dieser Themenreihe findet zum Thema zwischen Erleichterung und Stress die eigene Mediennutzung hinterfragen statt. Sie finden weitere Details unter phz.ch/gesundheit. An Sie beide, Frau Roth, Herr Geiser, herzlichen Dank dafür, dass Sie heute im Studio waren.
Bitte schön.
Danke, Wilma.
Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben Lukas Geiser und Bettina Roth, Moderation Wiltrud Weidinger.